Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir telefonieren gleich mit einem Musiker in Odessa, der trotz der Bedrohung ein großes Konzert plant und jeden Tag furchtlos probt. Wir fragen gleichzeitig, warum die ukrainische Filmakademie ihr berühmtestes Mitglied ausschließt. Dann sind wir verabredet mit der Vizepräsidentin der Berliner Akademie der Künste, die sich mit vielen anderen Menschen aus der Kultur gegen die neuen Bundeswehrmilliarden ausspricht. Und das ist noch längst nicht alles. Odessa, das ist die Stadt der Kunst, der Vielfalt, der unterschiedlichen Kulturen. Jüdisch, ukrainisch, russisch, habsburgisch. Ein großes, wunderschönes Opernhaus, die berühmte Hafentreppe, die in Eisensteins Film Panzerkreuzer Potjomkin eine so wichtige Rolle spielt. Odessa in der Ukraine, das ist eine Perle, eine Schönheit, ein Ort der Freiheit am Schwarzen Meer. Und jetzt ist Odessa bedroht durch die Okkupatoren. Der Beschuss hat schon begonnen. In dieser Stadt lebt der deutsche Musiker Maximilian Maria Janetti. Er leitet den Lehrstuhl für Opernvorbereitung an der Nationalen Musikakademie in Odessa und dirigiert ein Orchester. Am Sonntag plant er ein Konzert. Guten Abend, Herr Odessa.
Guten Abend, Herr Balzer.
Die Stadt ist bedroht, Odessa ist bedroht. Wie ist die Lage aus Ihrer Sicht?
Na, also ich kann die Menschen hier in der Stadt nur bewundern. Die gehen mit einer Ruhe und mit einer stoischen Gelassenheit jeden Tag an. Es ist unglaublich, was in dieser Stadt momentan passiert. Sie wird ja festungsartig ausgebaut. Es ist manchmal gespenstisch ruhig oder still. Verkehr ist relativ wenig. Und man sieht auch nicht so viele Menschen auf der Straße wie sonst. Aber das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass gerade im Zentrum, in dem ich ja wohne, viele Geschäfte einfach zu sind. Wir können eigentlich nur in die Apotheken gehen und in die Lebensmittelgeschäfte. Und von daher ist es nicht ganz so angenehm wie vor dem Krieg natürlich.
Wie sieht Ihr Alltag aus? Sie proben ja noch mit Musikerinnen und Musikern.
Naja, also wir haben uns entschlossen letzte Woche, dass wir am Konservatorium für die Studenten, die noch in der Stadt verblieben sind und nicht beim Militär oder bei den freiwilligen Diensten sind, dass wir 2 bis 3 Stunden am Tag anbieten und die Studenten weiterhin unterrichten, so gut es halt möglich ist. Bei mir im Lehrstuhl ist es natürlich vielleicht besonders schwierig, weil wir ja das Zusammenspiel aller verschiedenen Kriterien bewerkstelligen müssen. Das heißt, vom Regisseur über die Dirigenten, über die Konzertmeister, die die Klavierbegleitung machen. Und dann sind es ja immer Gruppen. Also das ist sehr schwierig jetzt für meine Kollegen zu arbeiten, weil viele der eingeplanten Stimmen fehlen.
Ich vermute mal, gerade die männlichen Musikerinnen und Musiker sind jetzt an der Front kämpfen? Oder wie ist die Lage?
Ja, also gerade die männlichen Studenten, ja, die sind sehr schnell dann weg, eingezogen worden oder bei den freiwilligen Hilfsdiensten, Barrikaden bauen oder Sandsäcke füllen. Aber man sieht jetzt auch seit einer Woche ungefähr vermehrt in der Stadt auch, dass junge Frauen im Militärlook mit Maschinengewehr patrouillieren und die Aufgaben der Männer auch mit übernehmen. Das heißt also, Emanzipation hat jetzt voll durchgeschlagen.
Gibt es denn in diesen Tagen überhaupt noch irgendwelche regulären Konzerte oder Kulturveranstaltungen? Das ruht vermutlich komplett, oder?
Komplett. Also deswegen haben wir uns ja entschlossen, dass wir mit den verbliebenen Musikern der verschiedenen Theater und Orchester ein Orchester bilden. Da sind dann auch noch Studenten dabei und Pensionäre und auch Hausfrauen, die noch Zeit haben. Und dann versuchen wir halt mit diesem Orchester uns in der Bevölkerung bemerkbar zu machen, zu unterstützen, zu motivieren und hoffen, dass wir am Sonntag unseren ersten Auftritt erledigen können und proben für diesen Auftritt jetzt 2-3 Mal in der Woche, damit wir die Sachen dann auch auf die Reihe bekommen.
Was für ein Programm planen Sie da?
Also wir haben jetzt eigentlich ein leichtes Unterhaltungsprogramm. Wir haben so jüdische Odessa-Volksmusik im Programm, weil ja das Kulturleben stark geprägt wurde durch die jüdische Musik. Und wir haben natürlich dann internationale Sachen im Programm, Weltmusik, sage ich mal, aber auch Klassik wie die ungarischen Tänze von Brahms, sowas in der Richtung. Und wir schauen halt noch, dass wir die Besetzung komplettieren können, damit wir dann auch wirklich richtig auftreten können.
Kann man unter solchen Umständen noch auf künstlerische Qualität achten oder geht es darum gar nicht?
Also das ist ein Kampf ein bisschen. Meine Kollegen sehen das etwas lockerer, aber ich tue mir das schwer, zu viele Kompromisse zu machen. So gut es geht, versuche ich das mitzutragen. Aber mir ist schon wichtig, auch gerade was die Probenarbeit anbelangt, wenn wir zusammen proben, dann muss das auch so sein, dass wir hinterher zufrieden mit dem Ergebnis sind und nicht nur, weil jetzt Krieg ist, alles schleifen lassen. Ich kann das schwer aus meiner Haut raus. Das ist einfach jahrzehntelang bei mir so drin. Und ich versuche natürlich, einen Kompromiss zu finden, dass ich zufrieden bin mit dem, was dann als Ergebnis tatsächlich möglich sein wird. Und dass dann die Kollegen denken, dann muss ich dann halt mal ein Auge zudrücken.
Ist das auch Musik machen als Ermutigung, als Quelle von Kraft?
Nein. Als Quelle von Kraft würde ich es nicht bezeichnen. Ich würde es eher bezeichnen, dass man vielleicht 2 Stunden am Tag einfach an was anderes denken kann, dass man rausgerissen wird aus diesem Kriegswahnsinn, der in jede Minute am Tag umgibt. Man steht mit der Sirene auf und geht praktisch mit der Sirene ins Bett. Und diese 2 Stunden, die man dann erstens mal aus dem Haus gehen kann oder aus dem Haus gehen muss, sich ein bisschen bewegen muss und dann mit anderen Menschen zusammenkommt, die helfen schon, den Tag besser zu managen, sage ich mal. Eine große Freude empfindet dabei trotzdem nicht. Also es ist dann nur für diese 2 Stunden schön, aber hinterher ist es genauso schlimm wie vorher.
Wie erleben Sie Odessa jetzt jenseits Ihres Musikmachens? Halten die Menschen zusammen? Stehen die Menschen zusammen?
Das ist auch sehr bewundernswert. Man hört also keine Konflikte auf der Straße, so wie früher, oder dieses Gehupe oder dieses aggressive Fahrverhalten zum Beispiel. Das ist alles weg. Die Menschen gehen miteinander sehr pfleglich um. Das ist sehr bewundernswert. Die Leute sind zueinander besonders freundlich, würde ich mal sagen.
Odessa ist ja ein sehr vielgestaltiger Ort, ein multikultureller Ort, schon immer gewesen, ein Ort für verschiedene Kulturen, verschiedene Herkünfte, auch die russische Kultur und auch die russische Musik waren ja immer wichtig, auch für Odessa. Hat das, wie empfinden Sie das, hat das eine Zukunft in Odessa?
Also ich befürchte, in den nächsten Monaten oder Jahren wird die russische Musik oder russische Kultur keine große Rolle mehr im Konzertsaal spielen. Man wird vielleicht sich beschränken auf die ganz großen Namen, aber so diese Vielfältigkeit, die es vorher gab, diese sowjetischen Komponisten des 20. Jahrhunderts, die werden wohl in nächster Zeit nicht mehr oft gespielt werden. Und auch die Sprache, wir haben ja auch ein russisches dramatisches Theater in Odessa, auch dieses Theater wird wahrscheinlich mit Überlebenskampf rechnen müssen. Es wird nicht mehr gewünscht. Der Hass auf alles Russische momentan ist unglaublich groß.
Haben Sie denn, Maximilian Marianetti, haben Sie nachgedacht, angesichts dieser Situation nach Deutschland zurückzugehen?
Das ist natürlich eine Frage, die man sich immer wieder stellt. Meine Kollegen, meine Studenten, für die ich verantwortlich bin, die sind alle jetzt im Militäreinsatz oder bei den Freiwilligendiensten. Wenn ich jetzt zurückgehen würde und den Krieg daheim aussitzen würde, hätte ich wirklich ein brutal schlechtes Gewissen. Ich kann meine Kollegen und mein Umfeld nicht im Stich lassen. So empfinde ich das selber. Also vielleicht setze ich mich da zu sehr unter Druck, ich weiß es nicht. Aber für mich wäre das, ich würde mich einfach schämen. Und von daher stellt sich die Frage eigentlich für mich nicht. Es ist eigentlich ganz klar, dass ich gehen würde, wenn Odessa vom russischen Militär besetzt werden würde. Dann würde ich nicht bleiben. Weil dieses junge Land, die sind ja erst 30 Jahre alt, die bemühen sich seit 2014 wirklich, den Weg nach Europa zu finden. Sie haben eine wahnsinnig interessante Demokratisierungswelle, eine Antikorruptionsgesetzgebung. Alle bemühen sich, sich zu öffnen, für Europa fit zu machen. Zum Teil werden auch europäische Regelungen schon übernommen oder man versucht als Universität in diese Erasmus-Programme reinzukommen, um Kontakt zu westeuropäischen Universitäten zu bekommen. Das haben wir alles angeleiert. Das war alles auf einem guten Weg. Und jetzt wird es praktisch mit einem Federstrich aus Moskau alles zunichte gemacht. Und das Land verdient wirklich, dass es eine demokratische, eine westlich geprägte Zukunft hat. Und mit Russland wäre alles wieder auf Null. Wir würden zurückgehen in eine Zeit, die eigentlich niemand haben möchte. außer die, die dem Putin hinterher springen. Aber der normal denkende, intelligente Ukrainer möchte niemals wieder unter die Kontrolle von Moskau kommen. Das kann man wirklich ganz knallhart so sagen.
Maximilian Maria Janetti, Musiker, Dirigent, Leiter des Lehrstuhls für Opernvorbereitung an der Nationalen Musikakademie im wunderschönen Odessa am Schwarzen Meer, dieser Kulturperle am Schwarzen Meer in der Ukraine, eine bedrohte Stadt angesichts der vorrückenden russischen Truppen und der ersten Angriffe auf die Stadt. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Gerne, das habe ich gern gemacht.
Und
vielen Dank.
Bleiben Sie bitte gesund und einigermaßen sicher unter diesen Umständen.
Ich hoffe es. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Balzer.
Odessa ist bedroht, haben wir gerade gehört. Was der Stadt bevorstehen könnte, wenn sie sich wehrt, das sieht man in Mariupol oder in Kharkiv. Die russischen Invasoren gehen gnadenlos auch gegen die Zivilbevölkerung vor. Städte werden zerstört. Dieser Krieg hat eine völlig neue Sicherheitslage in Europa geschaffen und die Bundespolitik hat darauf reagiert mit einer massiven Erhöhung der Militärausgaben, mit einem Sonderetat von 100 Milliarden Euro. Das wiederum bringt jetzt Unterzeichner eines Appells auf. Hunderte sind dabei, Politiker der Linken und der Grünen, aber auch Namen aus der Kultur. Die Schauspielerin Katja Riemann und Corinna Harfouch haben diesen Appell unterschrieben, die Theologin Margot Käßmann, die Musiker Sebastian Krumbiegel und Bela B. Sie alle sprechen von massiver Hochrüstung und kritisieren, dass das Geld nicht in Soziales, in die Kultur oder in die Ökologie fließt. Mit dabei bei diesem Appell ist auch die Schriftstellerin Katrin Rögler, Vizepräsidentin der Berliner Akademie der Künste. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend, Herr Balzer.
Was hat Sie zu diesem Appell bewegt?
Naja, im Grunde die Sorge über die Zukunft von Frieden und Sicherheit, die ja inmitten einer Eskalationsdynamik steckt. Wir haben hier ein Missverhältnis. Dieser furchtbare Angriffskrieg von Russland in der Ukraine wird auf der einen Seite gesehen, auf der anderen Seite wird dagegen gesetzt eine Aufrüstung, die 100 Milliarden, eine Sofortsumme sozusagen, aber dann auch eine Festschreibung, 2% des Bruttoinlandsprodukts. Das ist etwas, was für mich ein Missverhältnis darstellt, zum Beispiel zu den Ausgaben von Umwelt. Wenn wir jetzt sehen, welche ökologischen Krisen uns in den nächsten Jahren erwarten und dieser Krieg, den kann man ja auch in diesem Rahmen, den kann man ja sehen, wie ist das Geld zustande gekommen, um ihn zu führen von russischer Seite. Manche bezeichnen ihn als fossilen Krieg. Das ist etwas, was ich schwierig finde, so zu reagieren. Es gab ja auch Standing Ovations nach dieser Rede und das
im
fand
Bundestag,
ich beunruhigend.
Im Bundestag meinen
ja,
Sie?
Genau. Mhm. Ja, genau.
Nun ist es ja so, dass wir in einer Kriegssituation sind, dass Putin ja auch den Westen schon bedroht hat mit atomaren Waffen, dass er sicherlich im Moment kaum berechenbar ist, dass es sein könnte, zumindest theoretisch ist es denkbar, dass dieser Krieg sich ausweitet. Also inwieweit kann man jemandem wie Putin, diesem Kriegsherren, der ja nun seit fast 4 Wochen zeigt, wozu er und seine Armee fähig sind in der Ukraine, inwieweit kann man ihm begegnen mit Diplomatie, mit anderen Dingen, außer tatsächlich zu zeigen, wir rüsten auf, wir kennen die Sprache der Gewalt?
Ich bin mir nicht sicher, ob eine Aufrüstung da die beste Antwort ist. Die Bestellungen, die jetzt mit diesen 1 Milliarden Euro erfolgen werden, werden nicht in diesem Krieg eingesetzt werden können, sondern kommen ja viel später an. Vielleicht ist eine Entscheidung, eben den Gashahn doch zuzudrehen, diesen fossilen Krieg auf andere Seite zu beenden. Mir geht es in diesem ganzen Appell eigentlich um diese Diskrepanz der Ausgaben und dieses Festschreiben in das Grundgesetz. Das finde ich sehr, sehr heikel. Ich glaube nicht daran, dass die NATO, die ohnehin das 20-fache ausgibt von dem, was Russland zur Verfügung hat, da noch mehr Drohkulisse benötigt.
Aber wie gesagt, Putin hat sich ja durch Containment kaum beeindrucken lassen, wie man sieht. Jemand wie er versteht vielleicht doch nur die Sprache der Gewalt. Auch in der Zukunft, auch in der Zukunft. Weil wir jetzt sagen, jetzt im aktuellen Krieg sind diese 100 Milliarden natürlich noch nicht sichtbar. Aber in den nächsten Jahren, wir wissen ja nicht, welche Pläne der russische Präsident noch hat.
Ich möchte auf die Sprache der Gewalt nicht mit der Sprache der Gewalt antworten. So viel kann ich einfach als Schriftstellerin sagen. Ich kann mich jetzt da nicht hineinversetzen in einen Militärstrategen und sagen, ja, wir müssen einfach Gewalt mit Gewalt beantworten. Das funktioniert auf verschiedenen Ebenen nicht. Ja, das ist daran glaube ich nicht.
Also aus Ihrem Appell liest sich auch so ein gewisser grundpazifistischer Geist, der auch von der Wortwahl durchaus ein bisschen an die 80er Jahre anknüpft, glaube ich. Sie sprechen da von Hochrüstung. Das ist ja ein Begriff, den wir, glaube ich, damals bei den Ostermärschen auch erlebt haben in den 80er Jahren und der jetzt seit langer Zeit nicht mehr verwendet worden ist. Wollen Sie da auch sprachlich, traditionell ein bisschen anknüpfen an die Friedensbewegung der letzten Jahrzehnte?
Das wäre eigentlich ganz schön. Ich habe zwar selber nicht von der Hochrüstung gesprochen, sondern von Aufrüstung.
In dem Appell wird's aber
steht das so drin und es ist, der wurde ja nicht von mir geschrieben, aber tatsächlich wäre das auch mal interessant, sich daran wieder zu erinnern. Und es deckt sich auch mit meiner Lebensgeschichte, dass ich bin ja in den 70ern und 80ern groß geworden und habe diese Friedensbewegung mitbekommen. In Zeiten des Kalten Krieges, da war ja auch Grund genug zu sagen, wir müssen aufrüsten, weil es gibt ja die Drohung. Und dennoch gab es eine Friedensbewegung. Jetzt im Moment ist natürlich ein sehr heikler Moment und schwierig, dagegen seine Stimme zu erheben. Aber warum soll das so falsch sein? Ja? Warum ist das sozusagen heute zu sagen, ja, jetzt müssen wir die Sprache der Gewalt sprechen, da beginne ich zu stottern. Es ist etwas, was mir unfasslich scheint. Ja? Dass man sagt, man muss mit gleicher Münze zurückzahlen, was einem da entgegenkommt. Das ist eine Logik, die ganz fürchterlich ist. Und wenn wir dann im Rahmen einer Nukleardrohung stehen, wird es dann wirklich schwierig.
Aber diese Nukleardrohung kommt ja von Russland, die kommt ja nicht von der NATO.
Absolut, absolut. Das ist ganz fürchterlich.
Da stellt sich die Frage, was kann Friedensbewegung dann noch bewirken angesichts solcher existenziellen Situationen?
Also zunächst mal geht es uns um eine Debatte. Und geht es uns darum, sich genauer, ich verstehe auch gar nicht, das ist jetzt andauernd die Rede davon, dass die Bundeswehr so schlecht ausgerüstet ist, dass es an Wäsche fehlt, dass es an Helmen fehlt, dass es irgendwie an was weiß ich alles fehlt. Ich verstehe das nicht und warum das so ist. Ist ja nicht so, dass sie kein Geld bekommen oder viel, viel zu wenig für diese Sachen. Ich möchte da einfach eine breitere Debatte und ich möchte, dass es ein Prozess ist und nicht einfach durch eine Rede und ein bisschen nachgeschoben kleines Gespräch sozusagen, dass das dann umgesetzt wird.
Das ging Ihnen einfach zu schnell.
Es ging mir zu schnell und ich möchte da mehrere Stimmen. Es ist nicht so, ich bin keine Militärexpertin, aber ich möchte da verschiedene Stimmen hören dazu.
Ja. Wie hoch sollten denn, haben Sie eine Vorstellung, wie hoch sollten denn Rüstungsausgaben sein? Also in diesem Appell ist ja auch davon die Rede, dass die nun jetzt erhöht werden und dass man sich eben diesen 2%-Ziel der NATO weiter annähert. Das ist ja etwas, was schon seit Jahren diskutiert wird, was ja auch von NATO-Kreisen Deutschland gegenüber vorgeworfen wird, dass wir da zu wenig im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt ausgegeben hätten. Was würden Sie sich denn wünschen? Also kann man das irgendwie beziffern oder kann man das genau formulieren? Welche Art von militärischer Ausrüstung braucht Deutschland?
Es geht mir darum, um die Fragestellung, wenn diese Anhebung stattfindet und wir gleichzeitig an einer Schuldenbremse festhalten, dann wird es schwierig werden im Sozialen, in der Bildung, in der Gesundheit, eben und vor allem auch in der ganzen ökologischen Frage. Ich bin nicht die Person, die jetzt eine Zahl nennen könnte auch, ja? Sondern es geht eben um die Debatte und um diese Verhältnismäßigkeit der unterschiedlichen Ausgaben.
Katrin Rögler, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen auch.
Die Vizepräsidentin der Akademie der Künste in Berlin, erste Unterzeichnerin also eines Appells gegen die neuen Bundeswehr-Milliarden. Naja, die Brücken zwischen Russland und der Ukraine, um mal zurück in die Kriegswirklichkeit zu gehen, werden abgerissen, auch in der Kultur. Das geht so weit, dass ein großer ukrainischer Filmregisseur, vielleicht der bekannteste überhaupt, nämlich Sergej Losnitsa, jetzt aus der ukrainischen Filmakademie rausgeschmissen worden ist, weil er der Meinung war, nicht mit jedem Kollegen aus Russland brechen zu müssen, nur weil er Russe ist. Dass sich Losnitsa aber natürlich gegen diesen Krieg ausgesprochen hat, ist klar. Wir haben ihn dazu befragt.
And this is the end of Putin. End of his political career. I can't imagine who will shake his hand and who will speak with him after all this horror which he made.
Das ist also das Ende von Putin, sein politisches Ende, und niemand wird mit ihm reden wollen nach all diesem Horror, den er da ausgelöst hat für die Ukraine. Nur einen pauschalen Boykott russischer Filme oder russischer Regisseurinnen und Regisseure, den lehnt Losnitsa eben ab und bezeichnet ihn uns gegenüber als dumm.
I didn't understand when they tried to ban all Russian films. What is a stupid thing? First message that morning of invasion, 24th February, I received the first message from my friend Viktor Kosakovsky, the great Russian director, and he expressed how he is ashamed what happened, and he's saying, Sergei, forgive me. And we have to ban this kind of people and his films. It's strange. For me, this is strange.
Er hatte darüber berichtet, wie er am Tag der Invasion Russlands seinen Freund angerufen hat, den russischen Regisseur Viktor Kosakowski. Der hat sich bei ihm entschuldigt und um Vergebung gebeten. Wieso sollte man dessen Filme sperren, fragt Sergej Losnitsa und bekommt jetzt also heftigen Gegenwind in seinem eigenen Land, zumindest von der ukrainischen Filmakademie, die ihn also jetzt rausgeschmissen hat. Patrick Welinski aus unserer Filmredaktion, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Da gibt es diesen Vorwurf vom Kosmopolitismus im Gegensatz zum Kampf um nationale Identität. Das ist die Sprachregelung der ukrainischen Filmakademie. Also abgesehen davon, dass Kosmopolitismus durchaus auch in einem antisemitischen Kontext Verwendung findet, fragt man sich natürlich, was genau man denn ihm nun vorwirft, diesem Sergej Losnitsa, internationaler Regisseur, der zudem in Berlin lebt.
Ja, genau. Also die offizielle Begründung dieser Akademie lässt einen etwas schaudern, vor allem wegen dieser enormen nationalistischen Argumentation. Da heißt es, dass der Kosmopolitismus ausgedient habe. Jetzt zähle nur die totale Bekenntnis zur nationalen ukrainischen Identität. Zwischen- oder Grautöne sind jetzt nicht mehr erlaubt. Und für Akademie erscheint Losnitsa ein wenig als Vaterlandsverräter, weil, und das finde ich nicht uninteressant, die Akademie nicht möchte, dass ukrainische Filmidentität mit russischer gleichgesetzt wird oder verwechselt wird. Das ist etwas, das gerade während der Sowjetzeit ja geschehen ist. Und überhaupt ist es sehr spannend, auch darüber nachzudenken, dass sich so etwas wie ein eigenständiges ukrainisches Kino gerade erst jetzt in den letzten Jahren herausgebildet hat, auch mit vollem Bewusstsein. Und durch den Krieg hat man sicherlich die Angst, dass diese Arbeit jetzt irgendwie verschütt gehen könnte. Und Losnitsa erscheint als ein gutes Angriffsziel, vielleicht eben weil er in Berlin lebt und nicht wirklich vor Ort ist. Und er ist halt der bequeme Außenseiter, der sich das alles von außen betrachtet. Es ist aber völlig falsch, ihn sich da irgendwie so als Antagonismus aufzubauen, denn für lange Zeit war er für uns im Westen der ukrainische Regisseur, der mit seiner Arbeit auch die Kinematografie seines Landes erst sichtbar gemacht hat.
Sie haben sich ja bei Vertretern und Vertreterinnen der ukrainischen Filmszene heute umhören können. Wie wird das alles aufgenommen?
Ja, es spaltet sich ein bisschen, muss man sagen. Das unterscheidet sich wieder zwischen den Regisseuren, die jetzt gerade in der Ukraine sind, für die solche Metadiskurse eigentlich jetzt irgendwie total abstrus sind. Die haben auch ganz klar eine Meinung, die russischen Filme und die russische Kunst muss jetzt vom Westen komplett boykottiert werden. Ich hatte Kontakt mit Valentin Vasjanovic und seiner Kollegin Alina Gorlova. Beide bezeichnen russische Kunst gerade als Feigenblatt des Putin-Regimes, um von seinen Untaten abzulenken. Sie können Losnitsas Haltung nicht verstehen. Sie lehnen das auch ehrlich gesagt ab. Und etwas anders ist es bei Exilregisseurinnen, die nicht im Krisengebiet sind, die sich für die Position von Losnitsa erwärmen können. Aber grundsätzlich erscheint Losnitsa allen ein wenig als falsches Feindbild. Ja, aber in dieser extremen Lage scheint die Emotionen auch eine große Rolle zu spielen. Und im Vergleich zum Leid der Bevölkerung in der Ukraine scheinen solche Gesinnungsprüfungsfragen, ob man jetzt russische Filme guckt oder nicht, irgendwie auch banal zu sein.
Ja, das ist eine extreme Situation, die wir von Deutschland aus vielleicht auch gar nicht so genau beurteilen können. Auf jeden Fall ein Streit hat das Ganze ausgelöst, auch über die ukrainische, über die kulturelle Identität, über die Filmidentität, wenn man so will. Und lassen Sie uns vielleicht noch über die Filme von Sergej Losnitsa reden, ein Mann, der ja Dokumentarfilme gemacht hat, der aber auch Spielfilme gemacht hat. Vielleicht ein Wort zu den Spielfilmen. Da heißt es ja von vielen Kritikern, er hätte diese Aggression Russlands zum Teil sogar vorweggenommen in seinen Filmen. Wie hat er das gemacht?
Ja, vor 4 Jahren hat er einen Film gedreht, Donbass war der Titel, und das ist eine grelle, mit fast hyperrealistischen Bildern gearbeitete Satire auf den Kriegszustand damals, 2017 im Donbass. Dabei muss man sich den Film so als Reise in eine Kriegshölle vorstellen, mit sehr drastischen Bildern zum sehr barbarischen Vorgehen der pro-russischen Separatisten. Das ist ein Film voller Verzweiflung, geprägt durch einen Mangel an Glauben, dass es eine positive Lösung für diesen Konflikt geben könnte. Also da ist diese Prophetie irgendwie mit dabei. Aber in dieser drastischen Bilderpolitik ist Donbass für seine Spielfilme eine Ausnahme. Werke wie Mein Glück im Nebel oder Die Sanfte sind komplett anders, eher so ruhig, kontemplativ. Es geht eher um die Erforschung dessen, was man so als Homo Sovieticus bezeichnen könnte. Da ist Losnitsa auch sehr soziologisch unterwegs. Er fragt, was von dieser Lebens- und Gedankenwelt der Sowjetunion übrig geblieben ist. Was hat sie ausgemacht? Welche Verhältnisse hat sie geprägt? Und in seinen besten Momenten erreichen diese Filme wirklich eine sehr durchdringende Tiefe.
Und ganz nah an der Wirklichkeit kann er ja auch sein, wenn er Dokumentarfilme macht. Da gibt es ja sehr viele, ich glaube sogar mehr als die Spielfilme. Letztens über Babin Yar, dann gibt es einen Film über den Maidan-Aufstand, dann gibt es Filme mit Titeln wie Austerlitz oder Der Prozess. Wenn Sie die Dokumentarfilme neben die Spielfilme von Sergej Losnitsa stellen, was entdecken Sie da?
Ja, das ist schon sehr spannend. Als Dokumentarfilmer ist Loznitzer ein sehr genauer und hochanalytischer Chronist der Geschichte ganz Osteuropas. Ja? Er berichtet über aktuelle Ereignisse, Sie haben es erwähnt, über den ukrainischen Aufstand im Maidan. Es geht aber auch um historische Ereignisse wie Stalins Beerdigung oder Stalins Schauprozess in den 1930er Jahren. Und dabei könnte man sagen, dass diese Filme vor allem durch ihre thematische Breite ein absolutes Gegennarrativ zu Putins historisch paranoidem Geschichtsverhältnis sind. So ergibt sich auch immer ein sehr detaillierter Blick auf Geschichte, auf Zusammenhänge, auf Abhängigkeiten. Er macht uns Zuschauer zu Augenzeugen und thematisiert damit eben Grautöne und Geschichtsbetrachtung einer anderen Art. Das sind ja alles Dinge, die Putin in seinen Kriegsrechtfertigungen immer negiert. Und seine Filme sind ein sehr akkurates Gegengewicht. Es ist jetzt gerade eine Zeit, eigentlich überall Retrospektiven dieser Dokumentarfilme abzuhalten. Denn sie beweisen genau das, was ihm die ukrainische Filmakademie eigentlich vorwirft. Er hat Haltung. Er hat die Haltung für Wahrheit. Er ist die Ablehnung von Lügen. Seine Filme sind gegen Manipulation und Propaganda gerichtet. Dahingehend ist ein ukrainischer Kosmopolit, aber im besten Sinne dieses Wortes eigentlich.
Also es ist wieder Zeit, die Filme von Sergej Loznitzer zu sehen. Das sagt Patrick Welinski aus unserer Filmredaktion. Wir haben gesprochen über den Rausschmiss dieses renommierten ukrainischen Regisseurs aus der ukrainischen Filmakademie. Ich danke Ihnen sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Oliver Thoma.
Die Opernsängerin Annanette Repko wird nicht mehr von ihrer Berliner Agentur Center Stage Artist, einem Tochterunternehmen von Universal, vertreten. Auch die Plattenfirma Deutsche Grammophon plant keine weiteren Produktionen mit ihr. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks hat die Chefin der Berliner Agentur, Judith Neuhoff, die Trennung bestätigt, bat auf Nachfrage jedoch um Verständnis, dass sie leider dazu nichts weiter mitteilen könne. Eine Sprecherin der Deutschen Grammophon, wo bisher die Alben von Netrebko erschienen, teilte dem BR mit, dass keine weiteren Produktionen mehr geplant seien. Die Starsopranistin steht seit Beginn des Krieges in der Ukraine in der Kritik, weil sie als Unterstützerin von Wladimir Putin gilt. Der russische Journalist Dmitri Muratov will seine Friedensnobelpreismedaille für ukrainische Flüchtlinge spenden. Der Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung Novaya Gazeta bittet Auktionshäuser darum, die Medaille zu versteigern, wie es in einem unter Muratovs Namen veröffentlichten Artikel heißt. Er habe mit seiner Zeitung zusammen entschieden, dass der Erlös dem ukrainischen Flüchtlingsfonds zugutekommen solle. In dem Text werden unter anderem ein sofortiges Ende der Kämpfe in der Ukraine, Fluchtkorridore und Hilfen für Flüchtlinge gefordert. Fast 3 Jahre nach dem verheerenden Brand der Pariser Kathedrale Notre-Dame hat die Restaurierung der Hauptorgel begonnen. Die 19 Windladen würden derzeit in einem Atelier wiederhergestellt, teilte das für den Wiederaufbau zuständige Etablissement Public mit. Gleichzeitig werden demnach in einer anderen Werkstatt die 8000 Pfeifen des Instruments von Giftstoffen befreit. Nach und nach sollen dann auch weitere Teile der Orgel restauriert werden. Die Wiedereröffnung von Notre-Dame ist derzeit für 2024 geplant. Die Hauptorgel war von den Flammen verschont geblieben und wurde auch von den Löscharbeiten kaum getroffen, doch befand sich auf ihr massenweise Bleistaub. Der Astrid Lindgren-Gedächtnispreis für Kinder- und Jugendliteratur geht in diesem Jahr an die schwedische Illustratorin und Autorin Eva Lindström. Das gab die zuständige Jury in Stockholm bekannt. Sophie Donges.
Sie greife die großen Fragen des Lebens auf und auch die alltäglichen Dinge, so Juryvorsitzende Boel Westin. Ihre rätselhaften Bilderwelten sind in ständiger Verwandlung. Bäume ziehen ins Ausland, Hunde nehmen enorme Proportionen an und Gegenstände verschwinden, um plötzlich wieder aufzutauchen. Mit schnellem Pinselstrich und dichten Farben schafft Lindström einen mehrdeutigen Dialog aus Text und Bild.
Der Astrid Lindgren Gedächtnispreis gilt mit einem Preisgeld in Höhe von umgerechnet rund 480.000 Euro als weltweit höchst dotierte Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur.
Oliver Thoma mit den Kulturnachrichten, vielen Dank.
Fazit:
Zahlreiche Benefizkonzerte für die Ukraine finden ja gerade überall statt. Das morgen in der Berliner Akademie der Künste ist ein ganz besonderes, denn es wird gespielt von einer Musikerin, die im Osten der Ukraine groß geworden ist, seit langem schon in Deutschland lebt und hier einen einmaligen Sound geschaffen hat. Der bringt traditionelle Musik mit Jazz zusammen und da gibt es was ganz Eigenes, was dabei hervorgebracht wird. Ein ganz besonderer Sound. Und diese Musikerin heißt Viktoria Leleka. Theodora Mavropoulos hat sie getroffen.
Euer Kommen hat das Jazzige Rhythmen unter ukrainischer Volksmusik. Der Mix der Band Leleka will Brücken bauen, sagt die Initiatorin und Sängerin des Quartetts Viktoria Leleka.
Meine Musik, was ich mache, ist für mich wie ja, so guter Balance aus dem, was ich bin, woher ich komme und mit dem, was ich in Europa hier lerne und entdecke und mich inspirieren lasse. Genau, und das ist, ja, ich einfach schwimme ganz frei in diesem Meer von, ja, verschiedenen kulturellen Einflüssen und ja, es ist eine unglaubliche Reise und ja, dieses Gefühl von Freiheit.
Zuerst schließt sie ein Schauspielstudium in Kiew ab. Dann erst zieht Viktoria Leleka nach Deutschland, um Jazzgesang zu studieren. Dort trifft die Sängerin auf den Kontrabassisten Thomas Kolarczyk, der polnische Wurzeln hat, auf den schwedischen Pianisten Pavel Widestrand und den Berliner Schlagzeuger Jakob Hegner. Mit ihnen gründet die Sängerin 2016 Leleka, was auf Ukrainisch Storch bedeutet. Schnell erobert das Quartett die Ethnomusik- und Jazzszene. Die Band erhält zahlreiche Auszeichnungen. Aufgewachsen ist Viktoria in Donbass, im Südosten der Ukraine. Heute ein Kriegsgebiet.
Ich bin sehr betroffen, weil meine ganze Familie, alle meine Freunde, also alle sind da. Und ich kümmere mich Tag und Nacht, um sie zu retten, um sie zu transportieren. Aber auch viele Fans aus der Ukraine schreiben mir und ich versuche, Wohnungen für die zu finden. Also es ist erstmal sehr viel volontärischer Kram und ich schaffe erstmal nichts anderes zu machen. Aber gleichzeitig von anderer Seite, ja, ich bin auch Sängerin und Künstlerin. Und es ist für mich auf jeden Fall ein krasser Sprung, dass plötzlich meine Musik ist jetzt politisiert.
Einerseits freut sich die Sängerin über das aktuell große Interesse an ukrainischer Musik abseits des Genres Weltmusik.
Andererseits, ich habe immer das Gefühl, ein bisschen so, dass sie wollen das hören nur wegen politischer Situation und nicht, weil diese Kultur Wert hat. Und das ist für mich ein krasser Konflikt in mir selbst. Aber das, was ich immer gemacht habe und was ich jetzt mache, einfach, ich will, dass diese Kultur entdeckt wird, weil sie ist immer noch nicht so wirklich entdeckt und sie ist wunderschön.
Lelekas letztes Album ist in Pandemiezeiten entstanden. Das titelgebende Lied heißt Sonzo Serzi, Sonne im Herzen. Es entstand sehr spontan.
Aber es war so ein natürliches Impuls von mir mit ganzem Text. So, genau, mit dieser Bedeutung, dass, ja, ich werde dem Bösen ins Gesicht lachen und werde das so machen, dass das Böse von mir Angst hat. Und mir ist egal, wie dunkel es ist, ich lasse diese Sonne scheinen. Und es ist so wie, ja, wie kinderlicher Wunsch danach, dass wir alle in Harmonie miteinander leben. Es ist wirklich absolut passend zu heutigen Zeiten. Ich komme selbst nicht klar, dass es so aktuell jetzt klingt.
Die Musik hilft ihr selber nicht zu verzweifeln. Und sie gibt auch anderen Menschen Halt in diesen schlimmen Zeiten, wie sie erst kürzlich erfahren hat.
Ja, ich will glauben, dass mit Musik ich etwas machen kann, aber einfach in dieser so extremen Situation, wo wirklich zu mir direkte Anfragen kommen um Hilfe, manchmal ich bin so klein und hilflos, dass ich denke so, nee, Musik kann gar nicht helfen. Aber gleichzeitig, also ein Mensch, der sehr meine Musik respektiert in der Ukraine und will helfen, sie zu verbreiten, er transportiert Menschen, die evakuiert sein sollen und zurück bringt er Hilfe, humanitäre Hilfe oder irgendwas für Armee, was sie so dringend benötigen. Und er macht mir immer so Videos, schickt, wo er unterwegs meine Musik hört und sagt, das schenkt so viel Kraft.
Und diese Kraft kann man auch morgen Abend, Mittwochabend, 19 Uhr in Berlin erleben, in der Akademie der Künste im Hanseatenweg. Eintritt gegen Spende, versteht sich. Es ist ein Benefizabend für die Ukraine, in diesem Fall vor allem auch für ukrainische Künstlerinnen und Künstler. Viktoria Leleka ist dabei, die haben wir gerade gehört. Außerdem der Autor Judy Gursi und die Dramatikerin Sascha Mariana Salzmann. Außerdem der Berliner Kultursenator Klaus Lederer dort im Gespräch. Also es lohnt sich hinzugehen, wenn Sie in Berlin sind. Theodora Mavropoulos hat die Musikerin für uns getroffen. Wer einmal den Film Funny Games gesehen hat, der weiß, was Gewalt bedeutet. Der weiß, wie eine Familie durch Gewalt zerstört wird. Es sind die Nachbarjungs, die ohne erkennbares Motiv eine ganze Familie quälen. Über mehrere Stunden hinweg. Michael Haneke erzählt diese Geschichte. Er hat diesen Film gedreht, Funny Games. Und es gibt noch mehr filmische Meisterwerke, die oft auch an die Grenzen gehen. Das Weiße Band zum Beispiel, die Klavierspielerin, Cachet, Liebe. Und dafür gab es die wichtigsten Preise der Welt. Michael Haneke wird 80 Jahre alt und Anke Lewicke gratuliert.
Menschenversteher oder Marionettenmeister, Moralist oder Moralapostel, eines ist jedenfalls klar, Michael Haneke will sein Publikum herausfordern. Mit seinen unterkühlten Bildern, seinem sezierenden Blick auf Figuren, die wie Fremde in ihrem eigenen Dasein wirken. Etwa die Mittelschichtsfamilie aus »Der siebente Kontinent«, deren Alltag so mechanisch wie ein Uhrwerk abläuft, deren Mitglieder gemeinsam unter einem Dach aneinander vorbeileben. Es ist die Konfrontation mit einer existenziellen Leere, die so zwingend erzählt ist, dass man sich ihr nicht entziehen kann. Genau das erwartet Michael Haneke von einem Film.
Ich sage, wenn man ins Kino geht, will man ja anders rausgehen, als man reingegangen ist. Bei 90% der Filme, die man sieht, geht man gelangweilt heraus. Aber es gibt halt Filme, die einem wirklich Herz und Hirn umdrehen. Und deretwegen liebt man ja auch das Kino.
Man kann bei Hanekes Filmen von einer Zumutung im produktiven Sinne sprechen. Tatsächlich wirken seine Figuren wie Marionetten. Allerdings hängen sie an den Fäden einer Existenz, die sie sich selbst geschaffen haben. Gerade seine frühen Filme sind eine Auseinandersetzung mit einem Bürgertum, dessen Abgründe er ausleuchtet. Haneke selbst spricht von einer Vergletscherung der Gefühle angesichts einer Lebensweise, die nur darauf ausgerichtet ist, sich selbst zu erhalten. Und wer kein Mitgefühl mehr kennt, verliert auch das Gefühl für sich selbst und die nächste Umgebung. So wie der Teenager aus Bennys Video aus dem Jahr 1992, der seine Umwelt nur noch medial vermittelt wahrnehmen kann. Sein Zimmer ist verdunkelt, die Kamera läuft.
Was ist das?
Das ist die Aussicht.
Welche Aussicht?
Na, aus dem Fenster.
Live?
Mhm.
Letztlich werden Hanekes bürgerliche Familien von einer Gewalt eingeholt, die sie sich selbst geschaffen haben, die aus ihren eigenen Kreisen kommt. Weil er nichts mehr spürt, wird Benny eine Freundin wie ein Versuchskaninchen umbringen. Seine Eltern werden diesen Mord kaschieren. Die adrett gekleideten jungen Männer aus Funny Games mit ihren weißen Plastikhandschuhen wiederum verschaffen sich unter einem fadenscheinigen Vorwand Zutritt zu einem Ferienhaus. Von ihrer Höflichkeit geht etwas Bedrohliches aus.
Sehen Sie zu, junger Mann. Ich weiß nicht, was für ein Spiel Sie da spielen. Ich denke jedenfalls nicht daran, mitzuspielen. Also gehen Sie jetzt bitte.
Was für ein Spiel? Entschuldigen Sie, gnädige Frau, aber ich weiß wirklich nicht, warum Sie plötzlich so unfreundlich sind.
Bitte gehen Sie.
Die beiden werden bleiben und das Publikum muss mit ansehen, wie eine Familie in quälend langen Einstellungen in Folterhaft genommen wird. Die Gewalt in diesem Film ist nicht konsumierbar.
Weil Erklärungen immer Verharmlosungen sind. Erklärungen so komplexer Zusammenhänge, wie sie Gewaltanwendung im Allgemeinen vorausgehen, sind immer kurzschlüssig und werden speziell im Genrefilm eigentlich immer nur zur Beruhigung des Zuschauers verwendet. Ich denke aber, dass es dem Zuschauer letztendlich wesentlich mehr nützt, ihn mit den Fragen sehr intensiv zu konfrontieren und ihn so zu zwingen, seine eigenen Antworten zu finden, weil nur diese ihm nützen können.
Das Publikum wird so auf sich selbst zurückgeworfen. Mit seinen Filmen eröffnet Haneke immer wieder neue Denk- und Diskursräume. Er lässt uns über eine Kindheit und Jugend nachdenken, die, wie in Das Weiße Band, von Repression und Unterdrückung geprägt ist und eine nachfolgende Generation hervorbringt, die diese Gewaltspirale fortsetzen wird. Sein vor 18 Jahren in Frankreich gedrehter Film Cachet wiederum ist eine Aufforderung, sich mit einer jahrzehntelang verdrängten Kolonialgeschichte auseinanderzusetzen. Hanekes Kino ist ein moralisches Kino, weil wir uns dazu verhalten, weil wir darauf reagieren müssen. Und braucht es nicht auch ein tiefes Verständnis, um sich den Abgründen und Schwächen der menschlichen Existenz zu stellen? Michael Haneke tut das mit jedem seiner Filme, radikal und schonungslos. Dabei gibt er die Hoffnung nicht auf, dass Veränderung möglich ist.
Anke Lewicke, über 80 Jahre, Michael Haneke. Und wir bleiben noch ein bisschen dabei. Gregor Sander aus den Feuilletons vom Mittwoch.
Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist er ein Magier der Entzauberung. Die Süddeutsche Zeitung sieht in Michael Haneke sogar einen Zuchtmeister des Blicks. Und der Berliner Tagesspiegel empfindet die Filme des nun 80-Jährigen als heilsame Schocks. Unter dieser Überschrift schreibt Andreas Busche dem Jubilar, der zum Geburtstag mal wieder alle Interviews ablehnte, auf die Glückwunschkarte: Humanismus und Pessimismus schließen sich in Hanekes Kino nicht aus. Er besteht sogar darauf, dass sie einander bedingen. Philipp Stadelmeiers Sichtweise auf die düsteren Werke des in München geborenen Österreichers erklärt er in der SZ so: Die Wirklichkeit zerlegt er in Fragmente, aus denen sich kein Ganzes mehr zusammensetzen lässt. Und wenn im Zentrum seiner Filme die Gewalt steht, so geht es doch eher um deren Vermittlung und die Rolle des Betrachters. Andreas Kilb beschließt diesen Geburtstagsgruß in der FAZ so dankbar wie schwärmerisch. Vielleicht liegt darin das wahre Geheimnis von Hanekes Erfolg, dass er kein Prediger, sondern ein Zauberer ist. In der Tageszeitung Die Welt wird behauptet, unsere Zeit ist so surreal wie vor 100 Jahren. Warum diese Kunstrichtung ihrer Meinung nach wieder up-to-date ist, erklärt uns die künstlerische Leiterin der im April startenden Biennale in Venedig, Cecilia Alemani, im Interview mit Markus Wöller. Es gibt eine Art Rückkehr zur Introspektion und zum Traumartigen. Aber heute ist es keine Flucht in den Bereich der Magie oder des Unbewussten, sondern eine Möglichkeit, die Welt zu lesen und zu verstehen. Das verstehe ich als Reaktion auf die weltweite Pandemie. Durch Corona hatte die erste Italienerin in dieser Position ein Jahr mehr Zeit für die Planung, was ein durchaus zwiespältiges Vergnügen war, denn Alemani bekennt, dass es die seltsamste Zeit meines Lebens war. Mein Ausgangspunkt war die Idee der Metamorphose, der Verwandlung von Körpern. Dann konnte ich nicht mehr reisen, nicht an anderen Orten forschen, kaum jemanden treffen. Ich habe also viel gelesen. Dadurch hat sich der Umfang der Ausstellung erweitert, zum Beispiel um Reflexionen über Technologie oder über die Natur. Aber dann hatte das Bonusjahr doch noch sein Gutes. Die größte Veränderung der Ausstellung aber sind die Geschichtskapseln. Dort zeige ich viele Museumsleihgaben, die man in der kurzen Zeit, die einem normalerweise zur Verfügung steht, nicht hätte anfordern können, so Alemani. Im Tagesspiegel hat Christiane Peitz den Krieg in der eigenen Sprache entdeckt. Ständig ertappt man sich derzeit bei kriegerischen Redewendungen, bedauert sie hier, um dann zu erklären, was sie damit genau meint. Wer kennt das nicht, dass eine Aufgabe in Angriff genommen werden soll, wir ein Thema nicht auf dem Schirm hatten, jenem Radarschirm, auf dem sonst der Feind ausgemacht wird und alle Kräfte mobilisiert werden müssen, um es noch rechtzeitig bis zur Deadline zu schaffen. Grabenkämpfe, verhärtete Fronten, das zu schnell verschossene Pulver, die Barrikaden, auf die es geht. Und obwohl Peitz vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine viele dieser Worte wieder aus dem aktiven Sprachgebrauch streichen möchte, betont sie andererseits: Wir protestieren nicht gegen den Krieg, wenn wir ihn sprachlich beschönigen. Im Gegenteil, zum Protest gehört die Gewalt und das Töten beim Namen zu nennen. Daher kommt dann die Tagesspiegel-Autorin zu folgendem Fazit: So bewirkt der Krieg beides, die Abrüstung und die Aufrüstung der Sprache. Zum einen die Sensibilisierung für die Kriegsspuren im eigenen Wortschatz und die verbale Aggressivität im Lärm der Welt. Zum anderen die notwendige Wiederkehr zutreffender martialischer Bezeichnungen für die Kriegsverbrechen, die in der Ukraine verübt werden, für Putins imperialistisches Machtstreben. Ein Paradox, das schwer auszuhalten ist.
Gregor Sander aus den Feuilletons von morgen. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.